Das Bekenntnis. Jede Sünde, sowohl die ursprüngliche als auch die tatsächliche, ist eine Übertretung des gerechten Gesetzes Gottes und steht diesem entgegen. Ihrer eigenen Natur nach bringt sie Schuld über den Sünder, durch die er dem Zorn Gottes und dem Fluch des Gesetzes ausgeliefert und so dem Tod mit allem geistlichen, zeitlichen und ewigen Elend unterworfen wird. Westminster Bekenntnis, Kapitel 6, Abschnitt 6. Einleitung. Ein alter Bergführer aus dem Haslital, der mehr als 50 Sommer am Finsteraarhorn verbracht hatte, erzählte einmal von einem Erlebnis, das er nie vergessen konnte. Er führte eine Gruppe über den oberen Grindelwaldgletscher, bei gutem Wetter, auf gesicherter Route. Die Gäste genossen den Aufstieg und alle kamen wohlbehalten auf der Hütte an. Erst am nächsten Morgen, beim Abstieg im hellen Sonnenlicht, sahen sie, was sie am Vortag nicht gesehen hatten. Sie waren keine 2 Meter an einer Randkluft vorbeigegangen, die sich in der Morgendämmerung kaum vom festen Schnee unterschieden hatte. 2 Meter. Ein falscher Schritt, ein unachtsamer Augenblick und der ganze Tag hätte anders geendet. Der Bergführer, der die Geschichte erzählte, fügte leise hinzu, die Gefahr im Gebirge kommt selten von den großen Wänden, die man sieht. Sie kommt von den Spalten, die man nicht sieht, bis es zu spät ist. Der 6. und letzte Abschnitt über den Fall des Menschen spricht von einer Spalte, die jeder sieht und doch keiner sehen will. Nachdem das Bekenntnis den Ursprung, den Zustand, die Übertragung, den Zusammenhang zwischen Erbsünde und Tatsünden und das Fortdauern der Sünde im Wiedergeborenen entfaltet hat, tritt es nun an den Rand des Abgrunds. Es blickt hinab. Und was es sieht, lässt den Atem stocken. Nicht mehr die Herkunft der Sünde, nicht mehr ihr Mechanismus, nicht mehr ihr Bleiben im Gläubigen, sondern ihr Ziel, ihr Ende, ihre letzte, unausweichliche Konsequenz. Jede Sünde, so sagt der Abschnitt, bringt Schuld. Und diese Schuld liefert den Sünder dem Zorn Gottes, dem Fluch des Gesetzes und dem Tod mit allem geistlichen, zeitlichen und ewigen Elend aus. Der Satz ist nüchtern, er ist furchtbar und er ist vom ersten bis zum letzten Wort biblisch. Die Westminster-Väter haben ihn nicht ersonnen, um die Gläubigen zu quälen, sondern weil die Schrift nicht aufhört, von dieser Wirklichkeit zu sprechen, und weil die Größe der Rettung sich nur an der Größe der Gefahr ermessen lässt. Niemand bewundert den Arzt, der ihn von einem leichten Schnupfen befreit hat. Nur wer die Tiefe seiner Verlorenheit kennt, wird die Höhe der Gnade preisen. Und die Tiefe dieser Verlorenheit ist genau das, was der 6. Abschnitt ausmisst. Die biblischen Grundlagen. Der Apostel Paulus schreibt im Brief an die Römer einen Satz, der wie mit dem Meißel in Stein gehauen ist, denn der Sünde Sold ist der Tod, die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Das Wort, das Luther mit Sold übersetzt, lautet im Griechischen Opsonia. Es stammt aus der Militärsprache und bezeichnete den Lohn, der dem Soldaten zustand, die Ration, die er verdient hatte. Paulus wählt dieses Wort nicht zufällig. Der Tod, den die Sünde bringt, ist keine willkürliche Strafe, kein launischer Einfall eines zornigen Gottes. Er ist das, was die Sünde abwirft, so regelmäßig und so zuverlässig, wie der Sold am Monatsende ausgezahlt wird. Der Soldat muss nicht um seinen Sold bitten. Er bekommt ihn, weil er gedient hat. Der Sünder muss nicht um den Tod bitten. Er bekommt ihn, weil er gesündigt hat. Der Zusammenhang ist so unauflöslich wie der zwischen Dienst und Lohn. Doch Paulus lässt den Leser nicht vor diesem Satz stehen. Auf der einen Seite der Sold, verdient, geschuldet, ausbezahlt. Auf der anderen Seite die Gabe, Charisma, das freie Geschenk. Der Tod ist das, was du erarbeitet hast. Das Leben ist das, was du nicht erarbeiten kannst. Der Tod ist Lohn. Das Leben ist Gnade. Und das Scharnier, an dem alles hängt, ist in Christus Jesus, unserem Herrn. Der Sold wird bezahlt, so oder so. Entweder dir oder deinem Stellvertreter. Derselbe Apostel verschärft diesen Gedanken im Galaterbrief mit einer Wendung, die noch tiefer in die Rechtssprache hinabsteigt. Verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was geschrieben steht im Buch des Gesetzes, dass er es tue. Paulus zitiert hier das 5. Buch Mose, den großen Fluch, der am Berg Ebal über Israel ausgerufen wurde. Es war der letzte, der schwerste Fluch des Bundes, der Fluch auf den, der nicht das ganze Gesetz hält. Nicht das meiste. Nicht das wichtigste. sondern alles, lückenlos, in jedem Gebot, an jedem Tag. Das Gesetz Gottes ist ein nahtloses Gewand, an einer einzigen Stelle gerissen, ist das Ganze zerstört. Es ist eine Kette mit vielen Gliedern, ein einziges gebrochen, und du fällst. Ein Glas Wasser, das an einer Stelle einen Sprung hat, ist nicht zum Teil heil und zum Teil kaputt. Es ist kaputt. So ist es mit dem Gesetz, ein einziges Gebot übertreten, und du stehst unter dem Fluch. Nicht erst der Mord, nicht erst der Ehebruch, nicht erst die Gotteslästerung. Der Fluch hängt über jedem, der Gott nicht liebt mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzem Gemüt und seinen Nächsten nicht wie sich selbst. Das heißt, über jedem Sohn Adams, der je geatmet hat. Damit aber niemand auf den Gedanken komme, die Sünde sei nur eine Schwäche, ein Unglück, ein Mangel, den man bedauern, aber nicht verurteilen könne, setzt der Apostel Johannes die unerbittliche Definition dagegen: Jeder, der die Sünde tut, der tut auch die Ungerechtigkeit. Und die Sünde ist die Ungerechtigkeit. Das griechische Wort lautet Anomia, Gesetzlosigkeit. Die Sünde ist nicht ein bedauerlicher Fehltritt. Sie ist Auflehnung. Das Geschöpf blickt auf das Gebot des Schöpfers und sagt, nein. Der endliche Staub erhebt sich gegen die unendliche Majestät. Und weil das Gesetz Gottes kein beliebiges Regelwerk ist, sondern der Spiegel seines eigenen heiligen Wesens, ist jede Sünde ein Angriff auf Gott selbst. Wer das Gebot bricht, bricht mit dem Geber des Gebots. Wer die Ordnung verwirft, verwirft den, der sie gesetzt hat. Genau diesen Zusammenhang hat der Apostel Jakobus im Blick, wenn er mit einer Wendung, die jeden Ausweg verschließt, schreibt, denn wer das ganze Gesetz hält, aber in einem einzigen Gebot strauchelt, der ist an allen schuldig geworden. Der Gedanke ist so einfach wie vernichtend. Das Gesetz ist nicht eine Sammlung einzelner Vorschriften, von denen man die eine befolgen und die andere verletzen kann. Es ist der eine, unteilbare Wille des einen Gesetzgebers. Wer den Gesetzgeber in einem Punkt missachtet, hat ihn missachtet. Er kann sich nicht damit verteidigen, dass er in anderen Punkten gehorsam war. Der Verbrecher, der vor dem Richter steht, kann nicht sagen, aber ich habe doch sonst immer pünktlich meine Steuern bezahlt. Der Richter antwortet, du stehst nicht wegen deiner Steuern vor mir, sondern wegen des Mordes, den du begangen hast. Ein einziges Verbrechen macht den Bürger zum Verbrecher, auch wenn er in 100 anderen Dingen das Gesetz gehalten hat. Der Prophet Hesekiel, der in den düsteren Jahren des babylonischen Exils predigte, zerschlägt mit göttlicher Vollmacht die Ausrede, der Mensch könne sich hinter seiner Abstammung verstecken, siehe, alle Seelen gehören mir. Die Seele des Vaters gehört mir ebenso wie die Seele des Sohnes. Die Seele, die sündigt, die soll sterben. Hesekiel wendet sich gegen ein Sprichwort, das unter den Verbannten umging, die Väter haben saure Trauben gegessen, und den Kindern werden die Zähne stumpf. Die Israeliten schoben die Schuld auf ihre Vorfahren, auf den Götzendienst Manasses, auf die Sünden der früheren Generationen. Hesekiel schneidet diese Ausflucht mit einem Satz durch, die Seele, die sündigt, diese Seele, keine andere, soll sterben. Die Erbsünde ist wirklich, das Bekenntnis hat sie in 5 Abschnitten entfaltet. Aber sie macht den Menschen nicht zum unschuldigen Opfer. Jede tatsächliche Sünde bringt ihre eigene Schuld. Und für diese Schuld haftet der Täter selbst. Der Apostel Paulus schließlich reißt im 2. Thessalonicher Brief den Vorhang auf und zeigt, wohin dieser Zorn am Ende führen wird, mit Feuerflammen, Vergeltung zu üben an denen, die Gott nicht kennen, und an denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus nicht gehorchen. Die werden Strafe erleiden, ewiges Verderben, von dem Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Macht. Ewiges Verderben. Das griechische Oletron Aionion meint nicht die Vernichtung, als ob der Sünder einfach aufhörte zu existieren und dem bewussten Leiden entkäme. Es meint das Verderben im Sinne des Ruins, des Verlorengehens, des nie endenden Untergangs. Und der tiefste Kern dieser Strafe ist nicht die Qual an sich, sondern die Beziehungslosigkeit von dem Angesicht des Herrn. Der Sünder, der sein ganzes Leben vor Gott geflohen ist, der die Wahrheit unterdrückt hat, der die ausgestreckte Hand der Gnade ausgeschlagen hat, wird am Ende genau das bekommen, was er wollte, eine Ewigkeit ohne Gott. Und genau das ist die Hölle. Nicht die Abwesenheit Gottes in dem Sinne, dass Gott nirgends wäre, denn Gott ist überall. Sondern die Abwesenheit seines freundlichen Angesichts, seines Segens, seines Trostes, seines Lichtes. Es bleibt nur die Finsternis. Es bleibt nur der Zorn. Was die Westminster-Väter meinten. Als die Westminster-Väter in den 1640er Jahren den sechsten und letzten Abschnitt ihres Kapitels über den Fall verfassten, taten sie es mit dem Blick auf bestimmte Irrlehren, die zu ihrer Zeit die Kirchen verwehrten. Sie schrieben nicht im luftleeren Raum der Spekulation, sondern im Feuer der Auseinandersetzung. Die römische Kirche hatte auf dem Konzil von Trient die Unterscheidung zwischen lässlichen und Todsünden festgeschrieben. Die lässliche Sünde verdiene keine ewige Strafe, so das Konzil, sondern nur eine zeitliche. Die Todsünde hingegen schneide die Seele von der heiligmachenden Gnade ab. Die Westminster-Väter verwarfen diese Einteilung. Das Bekenntnis sagt nicht einige Sünden oder die schweren Sünden, sondern jede Sünde, ursprüngliche wie tatsächliche, offene wie verborgene, große wie kleine. Vor dem unendlichen Gott ist kein Ungehorsam gering. Der kleinste Riss im Gewebe des Gehorsams öffnet den Abgrund. Ein Kind, das seinem Vater widerspricht, verletzt nicht weniger die väterliche Autorität als ein erwachsener Rebell. Die Frage ist nicht die Größe der Tat, sondern die Majestät dessen, gegen den sie sich richtet. Die Socinianer leugneten die ewige Strafe überhaupt. Eine endliche Tat, so ihr Einwand, könne keine unendliche Strafe verdienen. Der Gott der Liebe könne seine Geschöpfe nicht ewigem Elend überantworten. Der Tod sei ohnehin natürlich, nicht Strafe für die Sünde. Die Westminster-Väter antworteten auf beide Sätze. Der Tod ist nicht natürlich, er ist richterlich. Der Sold der Sünde ist der Tod. Und die Strafe ist ewig, weil der Gott, an dem gesündigt wird, unendlich ist. Die Schwere eines Vergehens bemisst sich nicht allein an der Tat, sondern an der Würde dessen, der verletzt wird. Einen Mitbürger zu schlagen ist ein Vergehen. Den König zu schlagen ist Hochverrat. Jede Sünde schlägt den König der Könige. Die Antinomer schließlich stellten eine subtilere Gefahr dar. Sie lehrten, die Schuld der Sünde sei in der Rechtfertigung so vollständig getilgt, dass den Gläubigen überhaupt keine Schuld mehr betreffe. Selbst die fortgesetzte Sünde im Wiedergeborenen trage keinerlei Verschuldung mehr in sich. Das Bekenntnis bestreitet die vollkommene Vergebung durch Christus nicht. Das ist die Herrlichkeit des Evangeliums. Aber der fünfte Abschnitt hat bereits festgehalten, dass die Sünde, die im Wiedergeborenen bleibt, wahrhaft und eigentlich Sünde ist. Der sechste Abschnitt fügt nun hinzu, jede Sünde bringt ihrer eigenen Natur nach Schuld. Die Vergebung ist wirklich, aber sie setzt wirkliche Schuld voraus. Gnade ist nicht die Leugnung der Schuld, sondern das Tragen der Schuld durch einen anderen. Ein begnadigter Sünder ist kein unschuldiger Mensch. Er ist ein schuldiger Mensch, dessen Schuld bezahlt wurde. Die Formulierung des Bekenntnisses ist von einer fast richterlichen Genauigkeit. Jedes Wort sitzt an seinem Ort. Dass die Sünde ihrer eigenen Natur nach Schuld hervorbringt, bedeutet, dass die Schuld nicht von außen an die Sünde herangetragen wird, als ob Gott willkürlich beschließen könnte, sie heute zu bestrafen und morgen zu übersehen. Nein, so wie das Feuer von Natur aus Hitze hervorbringt, so bringt die Sünde von Natur aus Schuld hervor. Der Zusammenhang liegt im Wesen der Dinge selbst. Das Gesetz Gottes ist gerecht. Die Sünde ist die Übertretung dieses gerechten Gesetzes. Zwischen der Übertretung und der Strafwürdigkeit besteht ein Band, das nicht einmal Gott zerreißen kann, ohne aufzuhören, gerecht zu sein. Das gebunden, englisch bound over, entstammt der Sprache des Gerichtssaals. Ein Angeklagter, der gebunden wird, ist aus der vorläufigen Haft in die Hände der ausführenden Gewalt überstellt. Der Sünder steht unter dem Arrest des Gesetzes, seine Übertretung ist aktenkundig, und nun wird er dem Gerichtsvollzieher des göttlichen Zorns übergeben. Das ist kein unpersönlicher Vorgang. Der Zorn Gottes ist nicht das Karma der östlichen Religionen, ein seelenloses Moralgesetz, das sich von selbst ausbalanciert. Er ist der persönliche, heilige, tätige Unwille des lebendigen Gottes gegen die Sünde. Er hasst sie nicht, wie ein Mensch hasst, mit einem Stich von Neid oder Rachsucht. Er hasst sie, wie das Licht die Finsternis hasst, wie die Gesundheit die Krankheit hasst, wie das Leben den Tod hasst, als das, was seinem Wesen völlig entgegengesetzt ist und das er nicht in seiner Nähe dulden kann, ohne sich selbst zu verleugnen. Das Bekenntnis zählt dann die Erscheinungsweisen dieses Zorns auf, den Fluch des Gesetzes, den Tod und alles geistliche, zeitliche und ewige Elend. Der Fluch des Gesetzes ist das Verdammungsurteil, das vom Sinai her über jeden Übertreter ausgesprochen wird. Der Tod ist der Vollzug dieses Urteils, und zwar nicht nur das Aufhören der biologischen Lebensfunktionen, sondern der umfassende Ruin des Geschöpfes. Dem geistlichen Tod folgt die Trennung der Seele von Gott in diesem Leben. Dem zeitlichen Tod folgt die Trennung der Seele vom Leib. Dem ewigen Tod folgt die endgültige, unwiderrufliche Trennung von Seele und Leib von Gott in der Hölle. Und diesen drei Arten des Todes entsprechen drei Arten des Elends, geistliche Elende wie die Blindheit des Verstandes, die Härte des Herzens und die Schrecken des Gewissens, zeitliche Elende wie Krankheit, Armut, Verlust und alle Leiden dieser vergehenden Welt und ewige Elende, die Qualen der Hölle ohne Ende. Theologische Tiefe. William Perkins, der Vater des englischen Puritanismus, dessen goldene Kette den Weg des Heils von der Erwählung bis zur Verherrlichung nachzeichnete, stellte an den Anfang seines berühmten Schemas einen Satz, der den sechsten Abschnitt des Bekenntnisses in zwei Worte fasst: Das Elend des Menschen ist seine Schuld und seine Strafe. Für Perkins war die Schuld nicht ein Gefühl, nicht eine subjektive Last, die man durch einen Wechsel der Perspektive ablegen kann. Sie war der objektive Zustand der Strafverpflichtung, die jede Sünde unweigerlich nach sich zieht. Schuld, schrieb er, ist die Bindung des Sünders, die verdiente Strafe zu erleiden. Der Sünder wird nicht gefragt, ob er sich gebunden fühlt. Er ist gebunden, ob er es weiß oder nicht. Und diese Schuld ist das erste Glied in der goldenen Kette des menschlichen Elends. Von ihr schreitet Perkins fort zur Strafe, und die Strafe ist der Vollzug des Fluches des Gesetzes an dem Übertreter. Was Perkins in seiner katechetischen Schlichtheit festhielt, entfaltete Edward Reynolds, ein Westminster-Vater, der später Bischof von Norwich wurde, in einer Abhandlung, die den für sich selbst sprechenden Titel trägt, Die Sündhaftigkeit der Sünde. Reynolds griff einen Gedanken auf, den die mittelalterlichen Scholastiker die unendliche Verwerflichkeit der Sünde nannten. Jede Sünde, so Reynolds, ist eine Beleidigung des unendlichen Gottes und verdient folgerichtig eine unendliche Strafe. Nicht als ob die Tat selbst unendlich wäre, denn ein endliches Geschöpf kann keine unendliche Tat vollbringen. Aber die Schwere der Beleidigung bemisst sich nach der Würde des Beleidigten. Ein Faustschlag gegen einen Mitbürger ist eine Körperverletzung. Ein Faustschlag gegen den König ist Hochverrat und kann mit dem Tode bestraft werden. Jede Sünde ist ein Faustschlag gegen den König des Himmels und jede Sünde ist darum kosmischer Hochverrat. Reynolds drang noch tiefer. Die Sünde, so führte er aus, beleidigt nicht nur Gottes Hoheit, sondern verachtet auch seine Güte. Der Sünder atmet Gottes Luft, isst Gottes Brot, lebt in Gottes Welt, genießt Gottes Geduld und verwendet alles, was er empfängt, als Treibstoff für seinen Aufruhr. Das Geschöpf nimmt die Gaben des Schöpfers und macht Waffen daraus gegen ihn. Reynolds scheute sich nicht, die Sünde einen versuchten Gottesmord zu nennen, nicht als ob der Mensch Gott wirklich töten könnte, aber als ob er es täte, wenn er es könnte. Der Hass gegen Gott, der in jeder Sünde schlummert, würde, hätte er die Macht, den Schöpfer aus der Welt schaffen. Und wenn die Erschwerungsgründe unendlich sind, dann muss es auch die Strafe sein. Der Heidelberger Katechismus, das Bekenntnisbuch der reformierten Kirchen in Deutschland und der Schweiz, beantwortet die Frage nach dem Ausmaß der menschlichen Schuld mit einer Nüchternheit, die in ihrer Kürze alles sagt. Auf die Frage, was sagt uns das Gesetz Gottes? Antwortet der Katechismus nicht mit einer Aufzählung der Gebote, sondern mit dem einen großen Satz Christi, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und mit aller deiner Kraft. Und deinen Nächsten wie dich selbst? Und dann fügt er hinzu, denn ich kann das Gesetz nicht vollkommen halten, solange ich in diesem Leben bin, sondern bin geneigt, Gott und meinen Nächsten zu hassen. Zacharias Ursinus, der Hauptverfasser des Katechismus, erklärte in seinem Kommentar, dass gerade diese Erkenntnis die unverzichtbare Vorbereitung auf das Evangelium sei. Wer nicht einsieht, dass er unter dem Fluch des Gesetzes steht, wird nie zu Christus fliehen, der allein vom Fluch befreit. Das zweite helvetische Bekenntnis, das Heinrich Bullinger 1566 für die reformierten Kirchen der Schweiz verfasste, spricht mit einer für Bullinger kennzeichnenden Mischung aus Strenge und Seelsorge von der doppelten Strafe der Sünde. Die eine Strafe, so Bullinger, ist der zeitliche Tod und alles Elend, das ihm vorausgeht, Krankheit, Krieg, Hunger, Verlust, die 1000 natürlichen Stöße, denen das Fleisch ausgesetzt ist. Die andere Strafe ist der ewige Tod, die Verdammnis. Beide fließen aus derselben Quelle, dem gerechten Zorn Gottes über die Sünde. Bullinger fügt hinzu, dass die zeitlichen Übel, so bitter sie sind, für den Wiedergeborenen von Gott zu Züchtigungen umgewandelt werden, die ihn zur Buße treiben und von der Welt lösen. Für den Unbußfertigen hingegen sind sie die ersten Tropfen eines Gewitters, das sich über ihm zusammenzieht. Sie sind die Boten des kommenden Gerichts, das letzte Klopfen an der Tür, ehe der Richter eintritt. Johannes Calvin schließlich fasst in seinem Kommentar zum Galaterbrief das Ganze in einen Satz, der den tiefsten Zweck des Gesetzes bloßlegt. Paulus sagt nicht, so Calvin, verflucht sind die, die dem Gesetz nicht gehorchen, sondern verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was geschrieben steht. Die Betonung auf alles ist beabsichtigt. Das Gesetz verlangt den vollkommenen Gehorsam, nicht das redliche Bemühen. Es sagt nicht, wenn du dein Bestes gibst, wird es angenommen. Es sagt, halte alles und lebe. Und weil kein gefallener Sohn Adams alles halten kann, spricht das Gesetz seinen Fluch über alle. Das ist genau die Funktion, die Gott dem Gesetz im Plan des Heils zugewiesen hat. Es soll die Sünde offenbaren, jeden Mund stopfen und alle Welt vor Gott schuldig sprechen, damit die Verheißung durch den Glauben an Jesus Christus denen gegeben würde, die glauben. Der Fluch des Gesetzes ist der dunkle Tunnel, durch den der Sünder hindurch muss, um das Licht des Evangeliums zu erreichen. Wer den Tunnel leugnet, wird das Licht nie sehen. Anwendung für das reformierte Leben. Erstens, gewöhne dir ab, die Sünden in große und kleine einzuteilen, denn vor dem unendlichen Gott ist jede Sünde unendlich in ihrer Verwerflichkeit. Der Mensch hat eine natürliche Neigung, die Sünden nach einem selbstgemachten Messstab zu sortieren. Der Mord, der Ehebruch, der Diebstahl, das sind die schweren Vergehen. Der Neid, der Hochmut, der geheime Groll, die kleinen Lügen des Alltags, das sind die leichten, die verzeihlichen. Man hat nicht gestohlen, man hat nur ein wenig geschummelt. Man hat nicht gehasst, man war nur ein wenig verärgert. Das Bekenntnis duldet diese Sortierung nicht. Jede Sünde, sagt es, bringt ihrer eigenen Natur nach Schuld. Jede Sünde, ob ursprünglich oder tatsächlich, ist eine Übertretung des gerechten Gesetzes Gottes. Und die Größe einer Übertretung bemisst sich nicht am irdischen Schaden, den sie anrichtet, sondern an der Majestät dessen Gebot sie bricht. Jakobus sagt, dass, wer das ganze Gesetz hält und an einem einzigen Gebot strauchelt, an allen schuldig geworden ist. Nicht weil alle Sünden in ihren irdischen Folgen gleich wären, sondern weil die Autorität dessen, der das Gebot gegeben hat, in jedem Gebot dieselbe ist. Ein Kind, das dem Vater in einer kleinen Sache ungehorsam ist, hat sich dennoch gegen die Autorität des Vaters aufgelehnt. Der Ungehorsam, nicht die Größe der Sache, macht die Sünde aus. Forsche dein Herz. Gibt es Sünden, mit denen du dich eingerichtet hast? Sünden, die du umbenannt hast, von Übertretung zu Schwäche, von Sünde zu Kampf? Sünden, die du entschuldigt hast, weil jeder sie tut, weil die Umstände danach waren, weil du es ja nicht so gemeint hast? Das Bekenntnis erlaubt dir diese Umbenennung nicht. Jede Sünde bringt Schuld. Und Schuld vor dem heiligen Gott ist nie eine Kleinigkeit. Zweitens, erkenne, dass Schuld kein Gefühl ist, das du wegbeten oder wegfeiern kannst, sondern ein objektiver rechtlicher Zustand, der eine objektive rechtliche Lösung verlangt. Es gehört zu den verhängnisvollsten Missverständnissen des modernen Glaubens, dass Schuld ein Gefühl sei, dessen man sich entledigen müsse. Man solle sich nicht so schuldig fühlen. Man solle sich selbst vergeben. Man solle lernen, dass Gott einen liebt, so wie man ist. Die Bibel weiß nichts von einem Gott, der die Schuld ignoriert oder durch den bloßen Wechsel der Perspektive verschwinden lässt. Die Schuld, von der das Bekenntnis spricht, ist keine Größe des menschlichen Innenlebens. Sie ist ein Eintrag in den himmlischen Gerichtsakten. Sie ist eine Verbindlichkeit vor dem Richterstuhl Gottes. Sie ist das, was William Perkins das Band des Sünders an die verdiente Strafe nannte. Du kannst dich nicht aus einer Schuld herausfühlen, die keine Gefühlssache ist. Du kannst sie nicht wegbeten, als ob die Buße die Schuld tilge, denn die Buße ist nicht die Bezahlung, sondern das Eingeständnis, das du nicht bezahlen kannst. Du kannst sie nicht durch gute Werke abarbeiten, denn jede gute Tat, die du tust, ist bereits von deiner gefallenen Natur befleckt, und ein beflecktes Werk kann kein reines tilgen. Die Schuld verlangt eine Bezahlung, die du nicht leisten kannst. Und genau hier setzt das Evangelium an. Am Kreuz wurde die Schuld bezahlt, die du nicht bezahlen konntest. Der Sold, den du verdient hattest, wurde einem anderen ausgezahlt. Und das, was du nun empfängst, ist nicht Lohn, sondern Charisma, freies Geschenk. Aber ein Geschenk kann nur der empfangen, der zuvor eingesteht, dass er auf Lohn keinen Anspruch hat. Drittens, lies die zeitlichen Elende deines Lebens nicht als sinnlose Zufälle, sondern als die Boten eines größeren Gerichts, dem du nur in Christus entgehen kannst. Das Bekenntnis spricht vom Tod mit allem geistlichen, zeitlichen und ewigen Elend. Die zeitlichen Elende, die Krankheit, der Schmerz, der Verlust, die Enttäuschung, das Altern, der Tod derer, die du liebst, sind nicht die blinden Schläge eines gleichgültigen Schicksals. Sie sind das Beben der Erde unter dem Schritt des nahenden Richters. Nicht das Gericht selbst, aber der Schatten des Gerichts, der vorauseilt. Jedes Ziehen im Krankengelenk, jedes Begräbnis, an dem du stehst, jede Nachricht von Krieg und Katastrophe ist eine Predigt in der Sprache des Leidens, und ihr Text lautet immer gleich: Die Seele, die sündigt, die soll sterben. Gott ist nicht verpflichtet, Warnungen zu senden. Er könnte den Sünder auf glatter Bahn in den ewigen Abgrund gleiten lassen, unbelästigt von jeder Vorahnung des Gerichts. Dass er Vorboten sendet, ist Barmherzigkeit. Bullinger nannte die zeitlichen Übel für den Unbußfertigen die letzten Boten, die vor dem König hergehen und sein Kommen ankündigen. Verschwende deine Schmerzen nicht. Lass jedes zeitliche Elend dich zu dem treiben, der allein von dem ewigen Elend befreien kann, dessen Schatten diese zeitlichen nur sind. Viertens, der Fluch des Gesetzes soll dich nicht in die Verzweiflung, sondern zu dem einzigen treiben, der für dich zum Fluch geworden ist. Paulus schreibt im Galaterbrief, unmittelbar nachdem er den Fluch über alle ausgesprochen hat, die nicht das ganze Gesetz halten, diesen Satz: Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, da er zum Fluch wurde für uns, denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Der Fluch, den das Gesetz über die Sünde ausspricht, fiel auf den sündlosen Sohn Gottes. Er, der keine Sünde kannte, wurde für uns zur Sünde gemacht. Er, der nur Segen verdiente, wurde zum Fluch. Er, der geliebte Sohn, an dem der Vater Wohlgefallen hatte, schrie: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und die Antwort, die furchtbare und wunderbare Antwort, ist: er wurde verlassen, damit du es nie wirst. Der Zorn, den du verdient hast, fiel auf ihn. Der Fluch, der dich auf ewig hätte binden sollen, band ihn an ein römisches Kreuz. Der Tod, der deiner Sünde sold ist, wurde vollständig an ihm ausbezahlt. Das ist das Evangelium. Das ist der einzige Ausweg. Und er steht jedem Sünder offen, der aufhört, für Sold zu arbeiten und anfängt, die Gabe zu empfangen. Fünftens, die Wirklichkeit der ewigen Strafe soll deiner Verkündigung die Dringlichkeit zurückgeben, die sie weithin verloren hat. Die Lehre von der Hölle ist nicht beliebt. Sie ist nicht angenehm. Sie ist nichts, was man bei einer Tischgesellschaft zur Sprache bringt. Aber sie ist wahr. Und eine Wahrheit, die verschwiegen wird, ist eine verratene Wahrheit. Wenn du glaubst, was das Bekenntnis lehrt, dass jede Sünde Schuld bringt, dass die Schuld den Sünder dem Zorn Gottes ausliefert und dass dieser Zorn im ewigen Tod und Verderben endet, wie kannst du dann schweigen? Wie kannst du zusehen, wie deine Nachbarn, deine Kollegen, deine Familienmitglieder einer christuslosen Ewigkeit entgegentreiben, ohne sie zu warnen? Die Reformatoren sprachen oft von der Hölle, nicht weil sie an der Lehre Gefallen fanden, sondern weil sie sie glaubten. Und weil sie sie glaubten, drängte es sie, die Sünder zu bitten: Lasst euch versöhnen mit Gott. Eine Kirche, die den Zorn Gottes nicht mehr predigt, wird bald auch die Liebe Gottes nicht mehr predigen. Denn die Liebe Gottes, die am Kreuz sichtbar wurde, ist die Liebe, die vom Zorn errettet. Nur wer den Zorn kennt, kennt die Liebe. Nur wer die Strafe fürchtet, flieht zum Retter. Prüfe dein eigenes Herz. Hast du die Dringlichkeit verloren? Bist du stumm geworden, wo du hättest reden sollen? Hast du die Hölle in deinem Denken gestrichen, weil sie dir unangenehm war, und hast du damit dem Evangelium seine Spitze abgebrochen? Die Wahrheit mag schmerzen, aber nur die Wahrheit rettet. Und die Wahrheit ist, wer an den Sohn glaubt, hat das ewige Leben. Wer dem Sohn nicht glaubt, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Sechstens, lass die Tiefe deiner Verlorenheit die Tiefe deiner Dankbarkeit bestimmen und die Höhe deines Lobes. Der sechste Abschnitt, für sich genommen, ist eine nackte Wand, an der kein Halt ist. Kein Trost, kein Ausweg, kein Licht. Nur Schuld, Zorn, Fluch, Tod und Elend, geistlich, zeitlich, ewig. Würde das Bekenntnis hier enden, es wäre ein Buch der Verzweiflung. Aber es endet hier nicht. Das nächste Kapitel spricht vom Bund Gottes mit dem Menschen, von der Verheißung, die dem gefallenen Adam gegeben wurde, von dem Samen der Frau, der Schlange den Kopf zertreten wird. Das Kapitel nach dem nächsten spricht von Christus, dem Mittler. Und die Kapitel, die folgen, entfalten das ganze Werk der Erlösung bis hin zum ewigen Leben. Die Väter haben den sechsten Abschnitt an das Ende dieses Kapitels gestellt, weil das Gesetz vor dem Evangelium kommt, die Diagnose vor der Therapie, die Nacht vor dem Morgen. Aber sie haben ihn an das Ende dieses Kapitels gestellt, nicht ans Ende des Bekenntnisses. Der Morgen bricht an. Und je dunkler die Nacht war, desto heller strahlt der Morgen. Miss deine Dankbarkeit an dem Abgrund, aus dem du gezogen wurdest. Der Christ, der nie über den Zorn Gottes erschrocken ist, wird nie über die Gnade Gottes staunen. Der Christ, der den Fluch des Gesetzes nie als real empfunden hat, wird den Segen des Evangeliums nie als real empfinden. Der Christ, der nie vor dem Tod als dem Sold der Sünde gezittert hat, wird das Leben nie als die freie Gabe Gottes umarmen. Darum hat Gott diesen Abschnitt in sein Wort und in das Bekenntnis seiner Kirche gelegt, nicht um dich zu verdammen, sondern um deine Rettung unermesslich groß zu machen. Gebet. Herr, heiliger und gerechter Gott, wir treten vor dich, und wir haben keinen Anspruch, erhört zu werden. Dein Gesetz ist gerecht, und wir haben es übertreten von Jugend auf. Jeder Gedanke, den wir je gedacht, jedes Wort, das wir je gesprochen, jede Tat, die wir je getan haben, steht unter deinem gerechten Urteil. Wir haben in deiner Welt gelebt, als ob du nicht wärest. Wir haben deine Gaben genommen und sie gegen dich verwendet. Wir haben die Wahrheit unterdrückt und die Lüge geliebt. Und wenn du Sünden anrechnen wolltest, Herr, wer könnte bestehen? Aber bei dir ist die Vergebung, dass man dich fürchte. Bei dir ist ein Fürsprecher, Jesus Christus, der Gerechte. Er hat das Gesetz erfüllt, das wir gebrochen haben. Er hat den Fluch getragen, den wir verdient haben. Er hat den Sold empfangen, der uns zustand, und er bietet uns die Gabe an, die wir nie verdienen werden. Wir haben den Tod verdient, wir empfangen das Leben. Wir haben die Verdammnis verdient, wir empfangen die Rechtfertigung. Wir haben die Finsternis verdient, wir empfangen das Licht. Das ist nicht, weil wir besser wären als andere, sondern weil du gnädig bist und weil Christus genug getan hat. Herr Jesus Christus, du Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt, wir halten uns an dich. Nicht an unsere Reue, sondern an dein Blut. Nicht an unseren Glauben, sondern an deine Treue. Nicht an unsere Heiligung, sondern an deinen Gehorsam. Du allein bist der Grund, auf dem wir stehen, und jeder andere Grund ist Treibsand. Lass uns nie von dir wegblicken, weder auf unsere Fortschritte noch auf unsere Rückschläge, sondern allein auf dich, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Heiliger Geist, du Tröster und Richter, halte uns wach. Lass die Wirklichkeit des Gerichts nie aus unserem Denken weichen, damit wir nicht in Leichtsinn verfallen. Aber lass uns auch nie unter der Last der Schuld zerbrechen, die du getragen hast, damit wir nicht in Verzweiflung versinken. Gib uns den nüchternen Ernst derer, die wissen, was auf dem Spiel steht, und die Freude derer, die wissen, dass der Sieg errungen ist. Vater, wir bitten dich für die vielen, die noch nichts von dem wissen, was dieser Abschnitt lehrt. Für die, die ihre Sünden für Kleinigkeiten halten, die der liebe Gott schon nicht so genau nehmen werde. Für die, die nie über den Zorn Gottes nachgedacht haben und meinen, es werde schon alles gut werden, weil sie es ja nicht so böse gemeint haben. Für die, die in falscher Sicherheit leben, während der Abgrund sich unter ihnen auftut. Öffne ihre Augen, Herr, ehe es zu spät ist. Schicke Boten zu ihnen, die ihnen die Wahrheit sagen, klar und ungeschminkt, aber mit der Liebe dessen, der selbst die Wahrheit ist und der für die Lügner starb. Und für die, die über der Predigt des Gerichts die Gnade nicht mehr sehen können, die so sehr auf den Abgrund starren, dass sie den nicht mehr sehen, der über den Abgrund hinüberschreitet und ihnen die Hand reicht, tröste sie, Herr. Zeige ihnen, dass der Richter zugleich der Retter ist. Dass der den Fluch aussprach, selbst zum Fluch wurde. Dass der, dessen Zorn über der Sünde brennt, selbst den Zorn getragen hat. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Nicht weil sie unschuldig wären, sondern weil der Schuldige verurteilt und der Unschuldige für sie hingerichtet wurde. Herr, wir seufzen mit der ganzen Schöpfung und warten auf den Tag, an dem du alles neu machst. Dann wird es keine Sünde mehr geben und keine Schuld, keinen Fluch und keinen Tod, kein Elend und kein Gericht. Dann wirst du abwischen alle Tränen von unseren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid noch Geschrei noch Schmerz. Bis zu jenem Tag lass uns wachen und beten, arbeiten und zeugen, in der Kraft dessen, der uns geliebt und sich selbst für uns dahingegeben hat. Dir, dem Vater, und dem Sohn und dem Heiligen Geist, sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.